Sie ist ungeduldig, anspruchsvoll und nicht sonderlich kritikfähig. Und sie ist vor allem freizeitorientiert. Diese und viele andere Gerüchte ranken sich um die Generation Z. Wir wollen herausfinden, was dran ist an diesem Vorurteil. Herzlich willkommen bei Tech Talk Smart Leadership, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Wir beschäftigen uns mit Management und Führungsthemen. Heute geht es um Generation Z, das müssen Arbeitgeber wissen. Herzlich willkommen zu Tech Talk Smart Leadership, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO und CSO. Wir begrüßen euch heute zu einer Sonderedition unseres Podcasts, in der Management- und Leadership-Themen im Mittelpunkt stehen sollen. Wir, das sind Heinrich Faske, langjähriger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Und an meiner Seite ist erstmals eine Premiere Klaus Voigt. Er ist promovierter Jurist und Ex-Banker und ist heute als Berater und Coach unterwegs.
So ist es. Wir haben uns als Premiere für unseren Smart Leadership Podcast ein Thema vorgenommen, das viele Unternehmen umtreibt. Die viel gescholtene und heiß begehrte Generation Z. Gemeint sind Berufseinsteiger unter 30, wobei es bezüglich der Altersgrenze unterschiedliche Definitionen gibt.
Viel gescholten und heiß begehrt, Klaus, da nimmst du schon was vorweg. Wie meinst du das?
Naja, es scheint doch so, dass sich Interessen, Arbeitseinstellungen, Karriereziele und auch die Anforderungen an den Arbeitgeber und den Arbeitsplatz eklatant unterscheiden von denen der älteren Generation. Kürzlich hat eine der fünf Wirtschaftsweisen in einem Zeitinterview gesagt, dass die Generation Z nicht dafür berühmt sei, gerne viel zu arbeiten. Andererseits zerbrechen sich die Personaler in den Unternehmen den Kopf darüber, wie sie an diese Vertreter genau dieser Generation kommen können.
Ja, schauen wir mal, wie das so ist mit dem Arbeitseifer. Sicher ist jedenfalls auch, dass diese Generation mit ziemlich viel Herausforderungen in ihr Berufsleben startet. Man denke etwa an den Klimawandel oder die dann hoffentlich doch überstandene Pandemie oder den laufenden Krieg in der Ukraine, alternde Gesellschaft, Aufstieg der Rechten. Es gibt viele gesellschaftliche Themen, mit denen diese Generation natürlich auch im Moment stark beschäftigt ist. Ich freue mich jetzt, einen Gast zum Thema Generation Z begrüßen zu dürfen. Er ist eine Repräsentantin dieser Generation gewissermaßen. Vielleicht hört sie das gar nicht so gerne, aber lässt sich schon gerne als Repräsentantin einer ganzen Generation bezeichnen. Jedenfalls freue ich mich, dass Rebecca Hein bei uns ist, vom Münchner Softwareunternehmen Mayborn Wolf. Herzlich willkommen, Rebecca.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Rebecca, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Klar, also mein Name ist Rebecca, ich bin 28 Jahre alt und habe Informatik und Human-Computer-Interaction in Darmstadt und Würzburg studiert. Und bis Dezember letzten Jahres war ich auch noch an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Virtual Reality, habe da geforscht und meine Dissertation geschrieben. Und jetzt arbeite ich seit Januar eben bei Mayborn Wolf als IT-Consultant für ein Projekt von BMW.
Okay, und was hat es mit Mayborn Wolf auf sich? Wir wissen ja schon, dass dein Arbeitgeber in München sitzt und als IT-Dienstleister erfolgreich Software entwickelt und auch immer wieder den Preis als bester Arbeitgeber abgeräumt hat, den sogenannten Great Place to Work.
Genau, also wie schon gesagt, wir sind IT-Dienstleister mit 900 MitarbeiterInnen, Hauptsitz in München. Uns gibt es schon seit 1989 und die Gründer Mayborn Wolf, Volker Mayborn und Holger Wolf führen das Unternehmen auch immer noch. Und ja, wir beraten, entwickeln und testen eben in geschäftskritischen Digitalisierungsprojekten, ermöglichen unseren KundInnen dann eben neue digitale Geschäftsmodelle. Und genau, also unsere Kunden sind zum Beispiel BMW, Deutsche Bahn, Träger, Miele, Siemens, um jetzt nur ein paar zu nennen. Genau, und Great Place to Work ist auch ein gutes Stichwort, weil es ist jetzt mein erster Job nach der Uni eigentlich. Also ich habe schon gearbeitet, aber eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin heißt irgendwo doch noch in einem sehr behüteten Umfeld der Universität und das ist jetzt mein erster Job in der Wirtschaft. Und ja, da war das schon auch ein Argument für mich, mich für diesen Arbeitgeber zu entscheiden.
Dann bist du ja gleich in zweifacher Hinsicht eine sehr begehrte junge Arbeitnehmerin, einmal als Vertreterin der Generation Z, über die wir gleich näher sprechen wollen, aber auch als Frau in der IT. Gibt es ja auch nicht so oft. Ich glaube, der Zuspruch nimmt gerade oder wächst gerade ein bisschen, aber es ist immer noch, ich vermute mal, du hast nicht mit so ganz vielen Männern zusammen studiert in deinem Studiengang, oder?
Nicht viele Männer, meinst du?
Ja,
Frauen, Männern.
Entschuldigung, nicht viele Frauen in deinem Studiengang.
Genau, ja, also.
Warst einsam.
Ja, also bei Informatik definitiv, bei Human Computer Interaction, das ist ja so eine Mischung aus Psychologie und Informatik, da waren es dann schon mehr. Auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen hatte ich, hatte viele Kolleginnen auch zum Glück. Das lag aber auch vor allen Dingen daran, dass das bei uns auch sehr gefördert wurde, ist mir auch wichtig und das wird mehr. Aber ja, ich war oft auch einsam.
Rebecca, unser Thema ist die Generation Z. Wie gefällt dir eigentlich diese Generation-Diskussion generell? Es heißt ja gerade so, die Gen Z ist auf der einen Seite, um mal das Positive vorwegzunehmen, sie ist technologieaffin, immer online, sie ist mit dem Internet aufgewachsen, sie ist ungeduldig und fordernd, will schnelle Ergebnisse, auch positiv gesundheits- und umweltbewusst, achtsam, anspruchsvoll und so weiter. Dann gibt es aber auch so ein paar Sachen, die nicht so toll klingen. Zum Beispiel, dass sie nicht besonders flexibel sein soll, wenn es beispielsweise gilt, mal den Wohnort zu wechseln, das Projekt zu wechseln, das Unternehmen zu wechseln, dass sie eher freizeitorientiert sein soll und dass sie auch ganz gerne gut verdienen will. Kannst du das alles so bestätigen, was ich da aufgezählt habe?
Ja, teilweise. Ich beantworte mal den ersten Teil der Frage. Klaus, das ist vorhin schon angesprochen. Es ist ja auch immer eine Frage der Definition. Und als ihr mich gefragt habt oder als ich hier eingeladen wurde, habe ich mich auch erstmal gefragt oder musste erstmal überlegen, Gen Z, bin ich das überhaupt? Und ich bin ja auch tatsächlich vom Alter her so ein bisschen dazwischen. Also es gibt ja auch zum Beispiel noch die Definition der Zillennials, die dann so zwischen Millennial und Generation Z sind. Genau, ich kann mich mit vielen Dingen identifizieren, auch mit den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, die eben typisch für die Gen Z sind, aber eben auch mit vielen Dingen, die eben typisch für die Generation Y, also für die Millennials sind. Und ich denke, so geht es vielen Menschen in meinem Alter. Also es ist wirklich schwierig, da auch Pauschalannahmen über eine Personengruppe zu machen. Und die Gen Z ist ja auch definitiv keine homogene Masse, die alle dieselbe Meinung, dieselbe Vorstellung zum Thema Arbeitsmarkt haben, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Aber ich glaube, dass es eben, dass unsere oder meine Generation auf jeden Fall andere Anforderungen stellt jetzt an, als jetzt zum Beispiel die Generation X oder die Boomer. Und sonst würde es ja auch solche Diskussionen wie die Viertageswoche, Workation und so weiter gar nicht geben. Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert natürlich und bis 36, ich meine, hört man ja auch immer wieder, verabschieden sich halt fast 13 Millionen Boomer vom Arbeitsmarkt. Damit müssen meine Generation hat einfach, weil du vorhin auch meintest, fordernd oder anspruchsvoll, weil wir mehr umworben werden. Ja, der Arbeitsmarkt macht es einfach auch möglich, dass wir uns das eben aussuchen können und dass wir da auch ein bisschen anspruchsvoller sein können und dürfen.
Und das nutzt ihr einfach mal aus, das verstehe ich.
Ja, ich denke mal, eure Generation hätte das wahrscheinlich nicht anders gemacht. Genau, und der Punkt, immer online, technologieaffin, ja, wir sind die Digital Natives und bei uns findet vieles online statt. Wir sind mit der Schnelllebigkeit der Tech-Branche, wir sind die gewohnt, wir sind mit der aufgewachsen. Deswegen ist unsere Generation sehr anpassungsfähig und ich würde, und da widerspreche ich dir nämlich, wir sind, glaube ich, sehr flexibel. Weil du meintest, unsere Generation wäre wenig flexibel. Ich denke, es gibt die Gen Z oder auch die Millennials fordern wie keine andere Generation höchstmögliche Flexibilität vom Arbeitsmarkt. Also viele arbeiten gar nicht mehr von einem Standort aus oder sehr standortunabhängig, remote. Es gibt die Digital Nomads, die zum Beispiel auch vom Camper aus arbeiten. Und auch was zum Beispiel, wenn man sich Lebensläufe in unserer Generation anguckt, Loyalität zu einem Arbeitgeber ist eigentlich gar nicht mehr gegeben. Viele wechseln sehr oft den Arbeitgeber und suchen eben nach dem perfekten Arbeitgeber oder nach der Erfüllung auch so Fokus, Ziel ist gar nicht mehr so sehr der Fokus auf dem Ziel, sondern eher der Fokus auf dem Sinn, dass man eine sinnhafte Beschäftigung sucht und dafür muss man halt ab und zu auch öfter mal den Standort oder den Arbeitgeber wechseln.
Das klingt spannend, Rebecca. Wir haben uns auch, du hast schon einige Punkte genannt, die wir gern mit dir ein bisschen beleuchten würden. Und wir haben uns überlegt, dass wir dir einige Stichwörter nennen, um uns so dem Thema zu nähern. Ja? Und weil wir eben herausfinden möchten, für uns als Boomer, aber natürlich in erster Linie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du und deine Altersgenossen denkst, was dir wichtig ist und inwieweit Arbeitgeber darauf eingehen sollten oder müssten.
Ja, und ich fange mal an und greife mal das Thema Freizeit und Hobbys auf. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, freizeitorientiert, du bist schon ein bisschen darauf eingegangen. Sport, Musik, Netflix ist ein großes Thema, glaube ich. Reisen, weiß ich nicht. Also was erwartest du hier von deinem Arbeitgeber? Erstmal, was interessiert dich selber? Und zweitens, was erwartest du von deinem Arbeitgeber, wie er dich da unterstützt? Welche Angebote er dir macht? Ja, und ich weiß nicht, ob du dafür deine Generation sprechen kannst, aber wir versuchen es einfach mal.
Ja, ich glaube, vorhin ist auch das Wort freizeitorientiert gefallen. Was ich weiß noch nicht, ob ich das Wort gut finde, aber im Prinzip ist es ja die nette Umschreibung für faul, weil unsere Generation oft als faul bezeichnet wird.
Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel von einer sehr effizienten Arbeitsweise spricht, um sich Freizeit zu erarbeiten. Ne?
Absolut. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, dass unsere Generation, glaube ich, viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und Effizienz und nicht nur Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt, sondern eben auch in Bezug auf Gesundheit. Also ich denke, meiner Generation ist es sehr wichtig, dass der Arbeitgeber da einfach die Awareness hat und da auch diesen Stellenwert sieht. Und also, dass der Arbeitgeber quasi einfach sagt, okay, wir möchten, dass ihr uns lange erhalten bleibt und dass ihr weiterhin und lange gesund bleibt, damit ihr, also es ist ja auch eine Win-Win-Situation.
Ja, ja. Jetzt ist es ja so, wenn ich mir das angucke, was so gerade die großen Internetkonzerne, aber inzwischen auch viele andere Unternehmen alles so anstellen, das ist ja mit viel Aufwand verbunden. Ne? Man sagt, okay, wir müssen eine Reihe von Angeboten machen, damit gerade die junge Generation im Unternehmen bleibt, an uns auch gebunden wird. Und das beginnt ja, dieses viel zitierte Bällebad und der Obstkorb und so weiter, die Kaffeemaschine, all diese Dinge kennst du. Aber auch wirklich Angebote im sportlichen Bereich, dass man, weiß ich nicht, zusammen mit den Kollegen irgendwelche Sportgeschichten nachgeht, wie Volleyball spielen oder sonst irgendetwas, Läufe laufen. Gibt es tausend Dinge und es geht eigentlich immer insgeheim darum, die jungen Mitarbeiter möglichst eng ans Unternehmen zu binden und sozusagen die Grenze zwischen Privatleben und Arbeitswelt ein wenig zu verwischen. Das ist zumindest mein Eindruck. Wie stehst du denn dazu? Möchtest du, ist das für dich in Ordnung oder sagst du, ich will lieber Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, ich möchte meine Arbeit konzentriert machen und dann möchte ich nach Hause gehen?
Also ich bin eher jemand, der das sehr gut findet, wenn das verwischt. Ich kenne aber auch Leute in meinem Alter, die möchten das ganz, ganz strikt trennen. Also es gibt irgendwie beides. Wenn wir jetzt wieder so zurückkommen auf die Benefits, die quasi die Arbeitgeber liefern müssen, die dann ja oft auch zu dieser Verwischung zwischen Privat- und Arbeitsleben führen. Ich glaube, da wird es ja auch gerade mit dem angesprochenen Obstkorb oder mit dem Bällebad so ein bisschen oft auch von den Medien ins Lächerliche gezogen, so nach dem Motto, wenn ein Arbeitgeber einen Obstkorb zur Verfügung stellt, dann bekommt ihr die Gen Z als ArbeitnehmerInnen. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sich für einen Arbeitgeber entschieden hat, nur weil der jetzt einen Obstkorb oder eine Kaffeemaschine zur Verfügung stellt.
Ist ja mehr sinnbildlich zu sehen. Ne?
Genau, das ist ja, hat ja total viel Symbolkraft. Und ich glaube, das zahlt auch wieder auf dieses Thema ein, dass es einfach wichtig ist, dass der Arbeitgeber eben diese, einfach den Stellenwert Gesundheit einfach mehr beimisst und sagt, ja, sehen wir, ist wichtig.
Aber du hast eben selber die, um da kurz einzuhaken, selber die 4-Tage-Woche erwähnt, die ja in deiner Generation durchaus auch diskutiert wird, wahrscheinlich auch angestrebt wird von vielen. Wie stehst du dazu und wie wird das gerade diskutiert in deinen Kreisen?
Ja, 4-Tages-Woche, also ich finde, das ist schon wieder so ein Konzept, das sehr starr ist. Klar können damit sehr viele leben oder halt viel was anfangen und es hat definitiv viele Vorteile. Wie zum Beispiel, wenn man einen Tag in der Woche frei hat, an dem man dann halt auch mal irgendwie Botengänge, also so Gänge zum Amt und so weiter machen kann, die ja auch immer nur Montag bis Freitag offen haben. Also es hat schon sehr viele praktische Vorteile, die bei uns so im Freundeskreis auch so besprochen werden. Generell ist es aber auch wieder halt einfach nur so ein Buzzword oder so ein Konzept, das halt einfach so durch die Medienlandschaft geistert. Und dahinter steht ja dann auch wieder eher der Wunsch nach einfach Flexibilität. Und ich glaube, das ist genau das, was meine Generation sich wünscht. Offenheit und Flexibilität vom Arbeitgeber, dass man eben die verschiedenen Lebensentwürfe, die verschiedenen Arbeitszeiten eben unter einen Hut bringt. Es gibt Leute, die sind eher nachtaktiv. Gerade in der Informatik gibt es da ganz viele, die lieber nachts arbeiten. Und wenn der Arbeitgeber das ermöglicht, dass man quasi ganz flexibel arbeiten kann, dann bringt das sehr viel Zufriedenheit bei den ArbeitnehmerInnen mit sich. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Okay. Also du hast jetzt öfter betont, die Flexibilität ist es, was es ausmacht. Das heißt, wenn man jetzt von dem alten Sprichwort ausgeht, Essen hält Leib und Seele zusammen, dann kann man nicht sagen, Essen ist eine Privatsache für mich oder Essen ist Teil der Arbeit, sondern das hängt vom Individuum ab, ob er vom Arbeitgeber erwartet, eine tolle Kantine, erwartest du dann auch vegetarisches, veganes Essen, das auf Biokost Wert gelegt wird.
Ja, schwierig. Ich bin selbst keine Vegetarierin. Mhm. Deswegen lege ich da keinen Wert drauf persönlich. Ich finde es trotzdem wichtig, dass, also Bio finde ich schon wichtig, wenn es ermöglicht werden kann. Mhm. Und vegetarisch, also mir geht es vor allen Dingen darum, dass es, wenn man jetzt einfach auch an andere denkt, also wenn jetzt alle zusammen in der Mittagspause essen gehen wollen und dann werden ein paar nur deswegen wegen ihrer Ernährungspräferenzen ausgeschlossen, ist es natürlich schlecht. Es ist schlecht fürs Team, es ist schlecht für die Arbeit dann auch wieder, also es hat eigentlich nur, also kosten-nutzen-mäßig macht es ja überhaupt keinen Sinn, nicht auch was Vegetarisches oder was Veganes anzubieten. Deswegen hat es für mich einfach so aus einer rationalen Sicht ist es einfach essentiell. Ich würde es aber nicht, also ja, eigentlich müsste man es schon erwarten dann mittlerweile.
Okay, Rebecca, lass uns doch mal über den Arbeitsplatz reden. Maybraun Wolf ist mit Sicherheit ein sehr guter Arbeitgeber. Das heißt, ihr habt tolle Büros, vermute ich mal. Ihr habt prima Ausstattung, gute PCs, Handys, ordentliche Stühle, vielleicht sogar ein Stehpult, keine Ahnung. Wie sieht das bei euch aus und was erwartest du von einem gut ausgestatteten Arbeitsplatz eigentlich?
Ja, also da bin ich definitiv sehr privilegiert. Was Maybraun Wolf angeht, also wir haben definitiv eine Top-Ausstattung. Ich bin da sehr happy und ich komme ja auch von der Uni, deswegen ich kenne quasi auch das andere Extrem, wo halt man mit dem leben muss, was man halt zur Verfügung hat. Mir persönlich ist es einfach wichtig, dass ich das Equipment zur Verfügung gestellt bekomme, das mich eben meinen Job gut machen lässt. Ich bin da also mehr oder weniger genügsam, wobei man eben, wie gesagt, sagen muss, ich bin da auch ein bisschen privilegiert. Also ich habe auch einfach eine gute Ausstattung hier.
Jetzt ist es ja so, dass in den meisten großen Firmen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, durchaus der Trend Richtung Großraum geht, Flex-Office-Konzepte gelebt werden. Das heißt, man kommt morgens in sein Büro und kriegt jeden Tag einen anderen Arbeitsplatz zugewiesen. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was ihr oder auch was die älteren Generationen wollen, letztendlich, das ist ja vermutlich auch der Grund dafür, dass viele ins Homeoffice streben und dort auch gerne bleiben wollen. Wie ist das bei euch geregelt? Großraum, Flex-Office, gibt es das bei euch auch oder ist das kein Thema?
Ja, Flex-Office gibt es. Also eigentlich gibt es eine App, die Rooms-App, mit der kann man sich jeden Tag oder auch jede Woche auch so serienterminmäßig einfach einen Raum oder einen Platz, einen Arbeitsplatz buchen. Das macht aber eigentlich keiner. Es kommt einfach jeder, der halt gerade Lust hat, ins Büro und setzt sich dann irgendwo hin. Man guckt, welche Kolleginnen sind da, setzt sich zu denen dazu und es zahlt ja auch wieder total auf dieses Thema Flexibilität ein, was einfach super gut funktioniert und was ich auch glaube, dass das einfach etwas ist, was meiner Generation wichtig ist und was auch generell der Kultur am Arbeitsplatz einfach super gut tut. Und genau das Gleiche ist auch das Thema Homeoffice, einfach, dass man die Option hat. Heißt, man kann ja super gut planen. Hat man jetzt Meetings, kann man in die, wir haben ja auch diese Silent, also ich weiß nicht, wie die heißen, diese Boxen, wo man rein kann, wo man dann alleine auch Meetings haben kann. Also es gibt quasi für alles irgendwie einen Raum und man hat maximale Flexibilität. Und genau, das ist super gut.
Okay. Rebecca, jetzt gibt es ja noch die andere Seite der Flexibilität, nämlich, dass du gar nicht ins Office kommst. Homeoffice. Wie wichtig ist dir oder deiner Generation Homeoffice?
Sehr wichtig, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn jetzt ein Arbeitgeber, klar, es gibt immer Jobs, also das ist jetzt auch wieder hier eine sehr privilegierte Sichtweise, weil ich einfach einen Job habe, der es eben auch, in dem es auch immer möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Wenn ich jetzt Dachdeckerin wäre, das ist natürlich ein anderes Thema. Aber in meinem Job ist es möglich, Homeoffice zu machen, sogar sehr gut möglich. Und die Option ist, glaube ich, meiner Generation sehr, sehr wichtig. Mit Betonung auf Option. Ich bin mir auch ganz sicher und auch gerade nach der Pandemie haben viele das Bedürfnis, auch wieder zurück ins Office zu gehen und wieder mehr Sozialkontakte zu haben und so weiter. Dennoch, die Option ist sehr wichtig. Also ich glaube, wenn Melbourne Wolf jetzt gesagt hätte, Homeoffice ist bei uns nicht möglich, dann hätte ich mir sehr stark überlegen müssen, ob ich da hingehe.
Okay, also das heißt, die Regelung, die sich jetzt bei einigen großen Unternehmen etabliert, im Silicon Valley als Beispiele IBM, Google, Meta, aber auch bei uns hat sich die Deutsche Bank positioniert dazu, nämlich dieses Back to Office, dass sie mit mehr oder weniger Druck versuchen, die Leute alle wieder zurückzuholen. Das wäre jetzt für dich eher ein abschreckendes Beispiel?
Ja, also da, was da ja gemacht wird, ist, dass man eben sagt, es gibt Office-Tage, oder? Also korrigiert mich, wenn ich da falsch informiert bin, aber soweit ich weiß, ist es ja nicht so, ist es ja, hat ja trotzdem noch eine gewisse Flexibilität. Es gibt ja quasi immer noch einfach Tage, an denen man eben im Office sein muss. Und diese Regelung gibt es ja schon auch bei uns oder bei anderen Firmen auch unausgesprochen.
Also man 2 bis 3 Tage oder so ins Office kommt und schon genau. Was der Zeit dann.
Oder zu bestimmten Meetings und das macht ja total Sinn und glaube ich, wird auch von den meisten MitarbeiterInnen wird auch akzeptiert. Klar gibt es auch noch ArbeitgeberInnen, die das nochmal ein bisschen lockerer leben. Und aber genauso wie es halt immer ist, gibt es halt Menschen, die das eben auch ein bisschen lockerer brauchen oder weniger lockerer brauchen. Ich sehe das erstmal gar nicht so kritisch. Ich glaube, das Schwierigste daran ist eher, wenn man jetzt gezwungen werden würde oder wenn das wirklich ganz stark geregelt wäre, also wenn es eher eine Vorschrift wäre, dann würde ich das sehr kritisch sehen. Aber solange es freiwillig ist und freiwillig bleibt, finde ich, macht das erstmal Sinn. Und ich finde Face-to-Face oft auch sehr angenehm.
Ja, lass uns ein weiteres Thema ansprechen, was ja sicherlich für dich und auch viele andere Repräsentantinnen deiner Generation jetzt dann irgendwann interessant ist. Das ist Familiengründung, Familienplanung. Was erwartest du und was erwarten deine Generationskolleginnen und Kollegen eigentlich in Sachen Familie? Also Stichworte zum Beispiel Elternzeit für beide Eltern. Ist das etwas, was du für selbstverständlich hältst? Dann auch das Thema Wiedereinstieg nach der Geburt. Also man hört ja oft davon, dass gerade Frauen, wenn sie nach einer 1-, 2-, 3-jährigen Pause wieder einsteigen, nicht auf dem gleichen Level wieder einsteigen. Sehr stark verbreitet dieses Phänomen. Also was erwartest du, sagen wir mal, mindestens von einem guten Arbeitgeber diesbezüglich?
Ja, also genau, ehrlich gesagt ist das Thema für mich, so Familienplanung, noch sehr weit in der Zukunft. Aber im Freundeskreis gründen jetzt schon die Ersten auch so Familie. Und ich finde es tatsächlich auch leider ein bisschen erschreckend, wie oft es dann doch noch der Fall ist, dass die Frau den Großteil der Elternzeit übernimmt und daheim bleibt. Aber es ist halt leider oft auch einfach eine ganz rationale Entscheidung, weil Männer halt doch leider immer noch mehr verdienen. Und das war zum Beispiel für mich auch ein wichtiger Punkt. Bei Melbourne Wolf gibt es ein transparentes Gehaltsmodell. Oder das fand ich auch beispielsweise bei der Uni schon sehr gut, dass man da eben nach Tarifvertrag bezahlt wird. Also solche Dinge sind mir zum Beispiel persönlich sehr, sehr wichtig. Und das zahlt auch so ein bisschen auf das Thema. Also ich glaube, so das Gehalt ist so, Gerechtigkeit ist auch ein Thema, was meiner Generation schon auch wichtig ist. Anderen vielleicht mehr, anderen vielleicht weniger. Ich denke gerade den Frauen vielleicht mehr oder flinter mehr.
Ja, bei dem Gehalt, du hast vorhin gesagt, wir sind uns unseres Marktwerts bewusst, weil wir einfach eine rare Spezies geworden sind. Jetzt geht euch da so ein bisschen der Ruf voraus, dass ihr erstens mal sehr hart verhandelt und vielleicht auch ein bisschen gierig seid. Ist das so?
Kann schon sein, aber wer kann es uns verübeln? Also ich denke mal, das würde vielleicht jeder so machen oder jede. Und ja, wenn es der Markt zulässt, wäre es ja eigentlich dumm, wenn man es nicht machen würde.
Okay, also das heißt, ihr seht es als normales Verhandeln, ein normales Spiel der Marktkräfte.
Ja, also
okay.
Ich überlege gerade, wenn ich eine Gegenfrage stellen darf, wie es denn bei euch war, als ihr euch quasi irgendwo beworben habt, was waren denn dann euch, also wie habt ihr quasi verhandelt?
Also das ist interessant, weil das wirklich ein großer Kontrast ist. Ne? Wir sind die Boomer-Generation gewesen, das heißt, es sind sehr, sehr viele Arbeitskräfte auf einmal auf den Markt gekommen. Viele von uns hatten viele, viele Vorstellungsgespräche, bis sie überhaupt irgendwann mal zu einem Job gekommen sind. Und da hat man vielleicht auch schon eher dazu tendiert, ein Angebot auch dann anzunehmen, wenn es nicht ganz so lukrativ war, einfach nur um Einstieg zu finden ins Berufsleben. Also das war, glaube ich, wirklich diametral anders, als es heute ist, wo ihr, ich weiß nicht, zwischen wie vielen Jobs du dich entscheiden musstest, als du deine Stelle bei Maybaum Wolf angetreten hast. Aber ich vermute mal, du hattest einige Optionen, oder?
Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch, ich hatte für mehrere Arbeitgeber quasi so Pro-Kontra-Listen und da standen bestimmt auch andere Sachen drauf auf meiner Liste, die mir jetzt an Anforderungen wichtig waren, als wahrscheinlich bei euch. Also definitiv war es halt eben sowas wie, also gar nicht mal unbedingt ein hohes Gehalt, sondern einfach ein gerechtes Gehalt. Und die Sachen, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten, wie Benefits, waren definitiv auch ein Punkt, also einfach, dass man eine gute Work-Life-Balance sich einrichten kann, war mir extrem wichtig.
Okay. Gibt es da noch so andere Benefits? Weil wir sind ja aufgewachsen mit so den Klassikern wie Dienstwagen, Gadgets, die man zum Arbeiten hat und auch privat nutzen darf. Vielleicht auch Angebote, was Weiterbildung angeht. Gibt es da was, wo du sagst, da, das ist für uns tatsächlich ein wichtiger Punkt?
Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel bei meinen Eltern auch, oder ja genau, Elterngeneration, also bei den Boomern oder Generation X, sind es, glaube ich, oft so Statussymbole gewesen oder so Dinge wie halt das neueste iPhone oder ein Firmenwagen und so weiter. Solche Dinge sind meiner Generation tatsächlich, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern vielmehr Weiterbildungsbudget oder Weiterbildungsmöglichkeiten waren mir zum Beispiel auch super wichtig. Gibt es bei Maybaum Wolf eben auch. Da kriegt man 1,5 Bruttomonatsgehälter für Weiterbildungsmöglichkeiten und kann dann nahezu fast alles machen. Also man kann theoretisch auch einfach, also man muss nur gut argumentieren können, wie es quasi einen selbst im Job auch weiterbringen kann. Das war auch ein Punkt, der definitiv auf meiner Pro-Seite stand.
Man hat dich also mit schönen Benefits locken können, sozusagen.
Ja, tatsächlich. Also das hat schon ganz gut funktioniert.
Dann lass uns doch mal noch das große Bild aufmachen. Eure Generation ist auch das Thema Firmenkultur, Unternehmenskultur besonders wichtig. Das geht natürlich weit über das hinaus, was wir eben besprochen haben, über Gehälter, Benefits und so weiter. Jetzt geht es wirklich um Themen inhaltlicher Art, Beispiel Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, was machen die alles, um vorne dran zu sein? Beispiel Fehlerkultur, wie viel darf ich ausprobieren, ohne dafür am nächsten Mast aufgehängt zu werden? Ja, oder Kommunikation und Zusammenarbeit, wie funktioniert das alles? Wie ist mein Chef? Ist er nahbar? Ist er erreichbar für mich? Versteht er mich? wie gehen die eigentlich in dem Unternehmen mit Hierarchien um, wie viele Hierarchien, Ebenen, wie viele Level haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die eigentlich kennzeichnend sind für eine Unternehmenskultur. Kannst du uns mal da so ein bisschen mitnehmen, was ist da für dich wichtig?
Thema flache Hierarchien zum Beispiel. Ich bin Fan von flachen Hierarchien, weil also gerade an der Uni hat man eher weniger flache Hierarchien. Es wird zwar immer mehr versucht, dahin zu gehen, aber das ist einfach auch der Universitätskultur geschuldet, dass das eben manchmal auch nicht so gut möglich ist oder dass man eben auch gerade in der Lehre dann manchmal auch mit Laissez-faire vielleicht nicht so weit kommt. Deswegen bin ich ein Fan von flachen Hierarchien, aber ich und dann ist ja oft das Vorurteil, dass man bei flachen Hierarchien nicht aufsteigen kann oder dass es dann eben keine Karrieremöglichkeiten gibt, was ja in meinen Augen überhaupt nicht stimmt, weil man kann sich ja trotzdem immer irgendwie hervorbringen, auch in der flachen Hierarchie, und dadurch werden dann ja auch viel mehr die Stärken herausgearbeitet und herausgespielt, und man kann sich viel mehr durch seine eigenen Stärken hervorbringen, was ich sehr gut finde. Sprache mehr auf Augenhöhe finde ich extrem wichtig. Also Kommunikation ist definitiv auch ein Thema. Bei Mamba und Wolf gibt es nämlich zum Beispiel beim Einstellungsgespräch sowas wie den ID 37, das ist ein Persönlichkeitstest zur Weiterentwicklung, den man machen kann. Und da kriegt man dann zu 14 Themen eben verschiedene Fragen gestellt. Also es ist einfach ein Online-Tool, ein Online-Fragebogen, und mit einer Kollegin habe ich den, also der wird dann mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen ausgewertet, und das hilft total, über seine eigenen Werte und Vorstellungen und wo man denn überhaupt hin möchte, zu reflektieren zum einen, also es ist für die eigene Weiterentwicklung super cool. Auf der anderen Seite werden hier zum Beispiel auch so Gruppenauswertungen angeboten, heißt, man kann dann sein Netzwerk auch anschauen und gucken, wo man mit wem dann irgendwie auf dieser Werteebene auseinandergeht. Und das hilft total gut bei der Zusammenarbeit, wenn man dann eben genau schauen kann, okay, der Person ist gerade vielleicht Status total wichtig. Also ihr ist wichtig, dass man sie mit dem Titel anspricht oder dass man den Titel in der Mail erwähnt und so weiter. Und wenn es dann Probleme im Team gibt oder in der Kommunikation, dann kann man mit diesem Tool quasi sehr gut herausfinden, warum sind dann diese Probleme aufgetreten und dann eben besser miteinander zu kommunizieren. Also dass genau auf solche Dinge zum Beispiel auch Wert gelegt wird, also auch auf die persönliche Weiterentwicklung, auf diese Kommunikationsthemen, das ist schon auch
also
ein Thema,
du nutzt das wichtig es denn ist. Wirklich? Also du schaust dir wirklich an, auf welcher Ebene könnte ich mit dem ins Gespräch kommen oder will ich überhaupt mit dem ins Gespräch kommen?
Es ist noch nicht lange her, dass ich diesen Test gemacht habe, deswegen kann ich noch nie sagen, dass ich ihn so krass viel genutzt habe. Aber es ist definitiv was ich schon im Team auf jeden Fall schon angefangen habe zu nutzen, weil ich schon gemerkt habe, wenn es Konflikte in der Kommunikation im Team gab, ich bin jetzt auch gerade in der leitenden Position, also ich bin in der Projektleitung, heißt, da ist es für mich sowieso nochmal ein bisschen wichtiger, eben auf solche Nuancen zu achten. Und da ist mir das schon aufgefallen, wenn Konflikte aufgetreten sind, dann hat mir das Tool total viel geholfen, eben das nachzuvollziehen, woher diese Probleme kamen. Also Kommunikationsthemen, dass die irgendwie Teil der Firmenkultur sind, finde ich schon auch wichtig, weil ich das auch oft von Freunden und Freundinnen höre, dass das so ein Thema ist, das so als Social Skills war immer ganz schön ist, irgendwie in die Ausschreiben reinzuschreiben, aber dass es in den Firmen dann oft gar nicht so wirklich gelebt wird. Und wenn man dann sieht, dass es doch richtig, also dass es tatsächlich auch in der Firma gelebt wird, dann ist es definitiv ein Pluspunkt.
Lass uns nochmal eben beim Thema Führungsverhalten des Vorgesetzten bzw. des Chefs bleiben. Also es ist ja so, ihr seid oder viele Repräsentanten eurer Generation sind vielleicht als Einzelkinder oder mit ein bis zwei Geschwistern groß geworden, also in Kleinfamilien. Das heißt, die Mitglieder in der Familie, die Kinder erfahren da ja mehr Zuwendung als in Großfamilien, wie wir sie früher kennengelernt haben. Und ist vielleicht auch eine Ursache dafür, dass euch so ein bisschen der Ruf nachhallt, dass ihr verwöhnt seid, auch so ein bisschen verhätschelt und dass ihr nicht so kritikfähig seid. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, um dich aus der Reserve zu locken. Kannst du das nachvollziehen? Und was erwartest du eigentlich von einem Chef? Wie soll der mit dir umgehen?
Ja, ich falle da vielleicht ein bisschen aus dem Raster, weil ich habe noch vier Geschwister.
Okay.
Also deswegen würde ich sagen, ich passe da nicht so gut ins Muster. Aber ich habe vielleicht dann deswegen auch eine gute Draufsicht. Ich meine, ich habe ja auch viele Freundinnen und Freunde in dem Alter, die eben nicht so viele Geschwister haben.
Was erwartet ihr vom Chef? Das ist die große Frage. Wie möchtet ihr geführt werden?
Ist vielleicht auch schon ein bisschen Klischee, aber ja, auf Augenhöhe einfach. Also ich glaube, es geht ganz viel um Respekt. Wenn man einfach, es muss ja gar nicht viel sein, aber dass man einfach merkt, dass die Arbeit gewertschätzt wird oder dass man das einfach wahrgenommen wird, was man arbeitet, wie viel man arbeitet. Auf der anderen Seite aber auch eben regelmäßige Gespräche und Feedback. Also ich glaube, mir ist vor allen Dingen wichtig, regelmäßig Feedback zu bekommen zu dem, was ich mache. Dann passe ich vielleicht doch ganz gut in dieses Bild von Fatschild und dass man eben viel Zuspruch braucht. Also das sehe ich schon auch. Stimmt schon ein bisschen, dass das unserer Generation, glaube ich, wichtig ist.
Ich glaube, Anerkennung brauchen wir alle, oder Klaus?
Ich denke auch, ja. Und es ist, also vielleicht kannst du ein konkretes Beispiel mal nennen. In welcher Situation fühlst du dieses auf Augenhöhe mit deinem Chef? Was macht er dann?
Das ist vor allen Dingen, wenn der Chef, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was viele Chefs und Chefinnen oft nicht gut können, Fehler zugeben. Also wenn man in irgendeiner Situation merkt, oh, da ist ihm oder ihr jetzt ein Fehler unterlaufen, und wenn dann der Chef oder die Chefin danach zu einem kommt und sagt, also den Fehler erstens zugeben kann und zweitens auch darüber reden kann, sodass man dann gemeinsam daraus lernen kann, dann finde ich, ist das ein extrem positiv und ein Zeichen für sehr gute Führung. Also ich würde sagen, Fehler zugeben und gemeinsam aus den Fehlern lernen, und ja, das ist auch oft einfach dem Bild eines Chefs oder einer Chefin geschuldet, dass man das eben nicht so gut kann.
Okay, also das heißt, es geht auch darum, dass der Chef in der Lage ist, sich selber zu reflektieren. Und das auch, wie es unser Wirtschaftsminister Habeck ja auch machen kann, dass man ihm beim Denken quasi zuschauen kann, dass er diesen Prozess der Reflexion mit dir auch im Gespräch zulässt.
Genau, das vermittelt einfach was total Nahbares. Und einfach auch Menschliches, und ich denke, das kommt extrem gut an und hilft auch bei der Zusammenarbeit.
Jetzt, wenn wir auf eine Ebene noch höher gehen, schaust dich um am Arbeitsmarkt, guckst auf potenzielle Firmen. Wie wichtig sind dir Themen wie Purpose, Nachhaltigkeit, ESG, Geschäftszweck einer Firma? Würdest du bei einer Firma zum Beispiel anheuern, die in der Öl- und Gasindustrie unterwegs ist?
Würde ich nicht. Also okay. Es ist mir schon extrem wichtig. Und da ist aber auch wieder so, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, nämlich der eine, dass ich schon auch erfolgreich in dem sein möchte, was ich mache. Ich möchte auch Karriere machen, ich möchte auch aufsteigen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es mir extrem wichtig, dass das, was ich mache, auch Sinn hat und dass ich was mache, was in der Zukunft vielleicht auch was verändert. Das war auch ein Grund, warum ich zum Beispiel zuerst den Weg der Forschung eingeschlagen habe und erst an der Uni geblieben bin, weil ich mir dachte, da mache ich was Sinnvolles. Jetzt habe ich mich nochmal umentschieden und bin in die Wirtschaft gegangen. Ich weiß auch noch nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber genau, also mir ist es schon wichtig. Ich merke aber immer wieder, dass da irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust schlagen und dass es so ein innerer Konflikt ist. Und ich glaube, dass das auch vielen in meiner Generation geht, dass viele auf jeden Fall gerne was machen würden, was sinnstiftend ist, dass es aber extrem schwierig ist, damit eben seinen Lebensunterhalt auch zu finanzieren.
Das ist natürlich das okay. Thema Sinn beliebig dehnbar, ne? Also ich glaube, du würdest in der Öl- oder Rüstungsindustrie, gerade im Moment in der Rüstungsindustrie, viele Leute finden, die sagen, sehr, sehr sinnvoll, was da gerade passiert. Da hat sich auch einiges gewandelt in den letzten paar Jahren.
Rebecca, du hast schon eingangs gesagt, Loyalität zum Arbeitgeber, die ist in eurer Generation nicht so ausgeprägt. Ihr kennt euren Marktwert und ihr optimiert die Situation, die ihr vorfindet. Ist es so, dass dass dieses ich bin Teil einer großen Familie, ich habe in diesem Team mein Zuhause gefunden, ist das überhaupt nicht mehr relevant?
Also ich glaube, dass meine Generation einfach extrem hungrig nach Erfahrung ist und nach Ausprobieren. Und während unsere Generation in der Schule war, gab es 2012, das Jugendwort des Jahres, war, glaube ich, YOLO, also You Only Live Once. Und ich glaube, was viele in meiner Generation sich halt auch denken, sowieso nur eine, also wie so ein, ich habe nur dieses eine Leben, ich muss da jetzt versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Wenn ich jetzt nur in einem Team bleibe, dann weiß ich ja gar nicht, ob das andere Team vielleicht noch besser ist. Oder wenn ich jetzt nur bei dem einen Arbeitgeber bleibe, dann weiß ich ja gar nicht, ob das der beste Arbeitgeber ist oder ob da nicht vielleicht noch was Besseres auf mich wartet. Und ich glaube, das ist das, was unsere Generation, glaube ich, auch antreibt, dass man eben so extrem hungrig nach Erfahrungen, nach neuen Erfahrungen und nach Änderungen, nach Wandel auch.
Aber ist das nicht ein bisschen, wenn ich mal fragen darf, ein bisschen eine Konsumhaltung? Letztendlich gestaltest du das ja selber auch. Du gestaltest ja den Arbeitsplatz mit. In der Art und Weise, wie du beispielsweise mit deinem Umfeld kommunizierst, wie du dich in Projekten einbringst, wie du mit den Führungskräften klarkommst. Und wenn du alles gut und toll machst, dann wächst ja auch dieser Arbeitsplatz und es wird alles schöner und deine Loyalität wächst auch damit. Also es klingt alles ein bisschen distanziert, was du da erzählst, als wenn ihr da so drauf guckt, wie auf ein Konsumprodukt und sagt, wenn uns das nicht schmeckt, dann gehen wir zum nächsten Konsumprodukt.
Ja, das stimmt schon ein bisschen. Ich glaube auch, dass das auch ein kleines Problem unserer Generation ist, dass wir eben auch so aufgewachsen sind, dass alles irgendwie ein Konsumprodukt ist. Wenn man mal auch in Social Media guckt, es ist ja alles extrem konsumorientiert. Vielleicht muss sich da auch unsere Generation vielleicht muss unsere Generation da auch ein bisschen umdenken, aber momentan haben wir halt nicht wir müssen es halt nicht tun, weil der Arbeitsmarkt uns das erlaubt, eben auch uns das eben auszusuchen.
Also es hört sich für mich so ein bisschen an wie die geschäftliche Variante vom privaten FOM, dieses Fear of Missing Out. Ich warte mal so lange, bis ich mich am Samstagabend für eine Verabredung entscheide, weil es könnte noch was Besseres daherkommen.
Ja, vielleicht.
Ist das so? Okay.
Ja, vielleicht ist das so.
Vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt.
Kommt unsere Generation schlecht weg.
Nein, das glaube ich gar nicht. Thema Arbeitgebermarke wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Es gibt ja, wir machen immer die Rankings auch in Computerwoche und CIO-Magazin. Und da sind auch immer die gleichen oben als beliebte Arbeitgeber. Übrigens bei den kleinen Unternehmen ist Maybon Wolf ja immer ganz gut dabei. Bei den großen Konzernen Apple, Tesla und wie sie heißen. Oder auch die großen Automobilkonzerne BMW, Mercedes sind attraktive Arbeitgeber. Wie wichtig ist diese Arbeitgebermarke für euch bei der Jobsuche? Lasst ihr, wenn Tesla anklopft, alles stehen und liegen? Oder ist das dann doch nicht so relevant?
Das ist auch wieder super schwer, weil ich glaube, also das ist wieder dieses Ding, dass ich eben so zwischen diesen zwei Generationen bin. Weil ich würde sagen, Millennials ist sowas wie Status schon wichtig. Wenn da jetzt jemand anklopft wie Tesla oder BMW, dann ist die Marke schon irgendwie relevant, weil wir auch... Ich glaube, viele in meiner Generation sind auch einfach so sozialisiert durch die Eltern, dass es eben irgendwie, man kann dann erzählen von seinem Job und jeder oder jede kann was damit anfangen und das hat dann, jeder kennt den Namen und dann hat es irgendwie Prestige und dann hat es auch direkt irgendwie mehr Wert gefühlt. Ich glaube, dass die Gen Z da tatsächlich aber ein bisschen weiter davon weggeht und dann eben weniger auf die Marke, sondern mehr auf den Sinn guckt. Und dann eben auch mal sagen würde, okay, nee, Tesla, für Tesla kannst du doch nicht arbeiten, weil, oder für BMW kannst du doch nicht arbeiten, weil. Und das ist auch wieder so dieses Ding, dass ich das schon bei mir selbst auch merke, dass ich mir dann manchmal denke, eigentlich gerade nicht so mit meinen Werten vereinbar. Auf der anderen Seite schon stolz, dass ich quasi jetzt sagen kann, ich arbeite für den und den.
Also wenn jetzt Elon Musk zum Beispiel auf X irgendwelchen Unsinn schreibt, das wäre für dich dann auch ein Grund zu sagen, ich will eigentlich nicht für Elon Musk arbeiten.
Ja, doch schon.
Dann müssen
wir
das den Herren Wolf und Maybon mal erzählen, dass sie bitte nichts im Social Web verbreiten, was ihre Generation X abschrecken könnte.
Ja, also wenn Malbon Wolf jetzt irgendwas sehr Kritisches posten würde, dann wäre das schon ein Konflikt für mich. Trotzdem, okay. Also direkt kündigen ist ja, auch klar. Immer hart gesagt, weil ich meine, ich muss ja gucken, dass ich irgendwo auch meine Miete zahle, aber ja, es wäre definitiv ein Punkt.
Okay, Rebecca, ich finde, das waren jetzt viele spannende Punkte, die du angesprochen hast. Jetzt stell dir mal vor, du bist in dieser Situation, in diesem Moment die Vertreterin der Generation Z. Und da hast die als Audience hast du die deutsche Unternehmerschaft vor dir. Kannst du dir da einen Satz vorstellen oder vielleicht zwei, aber vielleicht diesen einen Satz, was du denen gerne mitgeben möchtest, bezüglich Akquisition, Zusammenarbeit mit deiner Generation?
Ich glaube, es reichen sogar zwei Wörter. Vielleicht. Mhm. Okay. Nämlich Offenheit und Flexibilität hat sich ja auch schon durch das ganze Gespräch so ein bisschen durchgezogen. Die Flexibilität erklärt sich, glaube ich, von alleine. Und Offenheit, da geht es vor allen Dingen darum, dass man, oder vielleicht nicht Offenheit, sondern eher Toleranz. Toleranz für verschiedene Lebensentwürfe, für verschiedene Persönlichkeiten, für verschiedene Arbeitsmodelle, dass man einfach das akzeptiert und tolerant dagegenüber ist und eben allen quasi, das auch, spielt auch so ein bisschen auf das Thema Diversität und Inklusion ein, was, glaube ich, meiner Generation extrem wichtig ist.
Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Okay. Läuft da viel bei Malbon Wolf jetzt, bei deinem jetzigen Arbeitgeber, in Sachen Diversität und Inklusion?
Definitiv. Also jetzt, wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen mit dem Thema Frauen in der IT. Das ist tatsächlich auch der Weg, wie ich zu Malbon Wolf gekommen bin. Ich habe letztes Jahr bei einem Mentoring-Programm mitgemacht, Mentoring Women in Tech, das eben vor allen Dingen Frauen in der IT fördert und unterstützt. Und das findet dieses Jahr wieder statt. Da kann ich ja mal ganz kurz Werbung machen. Das startet nämlich am 11. April. Und da kann man sich noch dafür bewerben. Also bewerbt euch, Mädels. Und so bin ich auch zu Malbon Wolf gekommen. Und das war super spannend. Und es gab viele Talks von weiblichen Role Models aus der Firma. Also was das angeht, wird auf jeden Fall sehr viel gemacht und offensichtlich ja auch sehr gut, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, ich würde auch sagen, Diversität und Inklusion wird bei Malbon Wolf schon groß geschrieben. Also das Gefühl, den Eindruck habe ich auf jeden Fall.
Okay, prima. Rebecca, dann ganz herzlichen Dank für den Podcast als Premiere. Hast du dem, ich würde mal sagen, ein echtes Glanzlicht aufgesetzt? Ich freue mich drüber. Wir freuen uns beide, denke ich, Heinrich. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, was ist jetzt tatsächlich der große Unterschied zwischen Boomern und der Generation Z? Also so ganz viele Unterschiede habe ich nicht entdeckt. Aber was definitiv sich verändert hat, sind die Rahmenbedingungen. Und das heißt einfach Demografie. Und da hat sich die Generation Z definitiv drauf eingestellt. In den Unternehmen ist man gerade erst so dabei. Und ich denke, das wird auch der ganz spannende Prozess, nämlich wie kann ich Talente gewinnen? Weil die Talente werden ja aufgrund der schieren Zahl an weniger jungen Leuten, die werden ja nicht mehr. Und noch ganz wichtig ist, wie kann ich die Talente auch halten? Und ich denke, die Expertise dafür steckt in den Unternehmen schon drin. Die ist nur nicht unbedingt bei den Führungskräften und bei den Personalern, sondern die ist, wenn ich jetzt mal den Vergleich so ziehen darf, ich denke, die ist bei den Leuten in den Unternehmen, die mit Kunden zu tun haben. Die wissen, wie ich Kunden akquiriere und die wissen auch, wie wichtig es ist, Bestandskunden zu halten, weil ein Bestandskunde ist wesentlich wertvoller als ein Neukunde. Dafür braucht es einen Prozess, Akquisition, Retention und ich denke, für ein erfolgreiches Unternehmen wird es wichtig sein, diesen Prozess auch zu leben.
Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank nochmal an dich, Rebecca, dass du hier so offen und ehrlich uns Rede und Antwort gestanden hast. War ganz toll. Danke auch an dich, Klaus. Und wenn Sie oder ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt noch Fragen habt oder einen Kommentar abgeben möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann hört gerne auch unsere anderen Tech-Talks euch an. Die gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und tschüss.